Börsenradio Network AG. Top-Thema des Tages.
Mein Name ist Moimir Linka und ich bin CEO der ACFIF International, der unabhängigen Vermögensverwaltung in Zürich.
Trump, Zölle, Inflation, Dollar, Krypto-Kollaps, KI-Blase, unser Börsenradio, Herr Linka, Echtgelddepot. Und ist die Stimmung wirklich schlecht? Das sind die Themen, die wir heute streifen. Aus dem Börsenradio-Studio grüßt Peter Heinrich. Herr Linka, servus.
Ja, guten Morgen, Herr Heinrich, und einen lieben Gruß natürlich an alle Ihre Zuhörer aus Zürich.
Fangen wir eigentlich mit der Kernfrage an. Gold eilt von Rekord zu Rekord. Jetzt gerade wieder über 4.200 US-Dollar. Auf der anderen Seite, Bitcoin erlebt zuletzt einen Flash-Crash. Warum zieht es die Anlage derzeit ins Edelmetall und nicht in Krypto?
Das ist natürlich, wie ich Herrn Heinrich kenne, eine sehr, sehr komplexe Fragestellung direkt zu Beginn. Lassen Sie uns, bevor wir auf Ihre Frage eingehen, weil das hängt damit sehr eng zusammen, lassen Sie uns die Gesamtstimmung uns etwas anschauen. Wir haben wirklich im Moment eine sehr merkwürdige Stimmung an den Märkten, weil die Kunden, und das spüren wir so, auch im Bekanntenkreis, im Freundeskreis, die Stimmung ist, sie ist nicht schlecht, sie ist düster. Und zwar ist sie irgendwie düster, ich weiß nicht. Das hängt natürlich in Europa mit dieser katastrophalen politischen Situation. Da müssen wir einige Worte drüber wechseln, weil da kommen wir diesmal nicht drum herum. Dann haben wir natürlich Krisenherde. Einer wurde jetzt beigelegt, Nahost, Gottlob. Dann haben wir immer noch den unsinnigen Krieg in der Ukraine. Und wir haben natürlich geopolitische Spannungen, ja, tendenziell ansatzweise, die aber nicht lodern, die eher so vor sich hinschlummern. Aber trotzdem ist die Verängstigung, Verunsicherung bei den Menschen immens groß. So nach dem Motto, morgen geht die Welt unter, die EU bricht auseinander, der Euro geht kaputt
und so weiter. Ist das wirklich so? Also Sie sind ja in der Schweiz. Ich dachte, die Schweiz ist immer so ein bisschen resilienter und stabiler. Ich meine, wenn Sie schlecht steigern mit düster, dann ist es ja schon eine deutliche Steigerung der schlechten Laune.
Ja, ich sag's auch bewusst und ich suche, um es richtig zu formulieren. Ich meine, wir sind überhaupt nicht in dieser Stimmung und wir sehen, also wenn wir in die Vergangenheit blicken, wenn wir ehrlich sind und wir schauen uns die, ich rede jetzt gar nicht über die Kuba-Krise, wo die Welt am Rande eines Weltkriegs stand und so weiter, darüber rede ich gar nicht. Aber ich rede, wie gesagt, über Krisen wie Kuwait, Lehman Brothers, Kollaps, Corona, all diese Dinge. Ich meine, das waren ja wirklich sehr, sehr prägnante negative Ereignisse. Und im Moment ist es eigentlich geschichtlich betrachtet, natürlich haben wir Krisen, natürlich haben wir Probleme, aber mit Sicherheit nicht, dass es dieser absoluten Weltuntergangsstimmung entspricht.
Und ja, vor allem ist, wenn Sie sagen, Sie unterhalten sich ja mit Ihren Kunden, mit Ihren Mandanten, die legen auch Geld an. Die Börsen sind doch momentan auf Rekordhoch. Selbst der Rücksetzer vom DAX jetzt diese Woche oder seit Freitag. Oder schauen wir doch mal nur Nasdaq und Co. an. Indizes auf Rekordhöhe. Wir können dann gerne noch diskutieren, warum. Aber düstere Stimmung, also an den Börsen kann man es nicht feststellen.
Doch.
Gold vielleicht doch?
Ja, das hängt auch genau damit zusammen. Thema Gold, Thema Krypto. Wir sehen im Moment sehr starke Überreaktionen. Und das ist doch neu und das ist extrem wichtig. Wir sehen, ist bei den Zahlen ein Hai in der Suppe, dann gibt es sofort gnadenlose Ausschläge. Die kleinste Meldung, letzten Freitag haben wir gesehen, der Dow fast 1000 Punkte. Es hat richtig gedonnert, eine Äußerung von Trump. Die Märkte sind sehr, oder die Anleger sind sehr, sehr sensibel. Und wir sehen das zum Beispiel auch, jetzt gehen wir auf das Thema Gold ein. Das spiegelt der Goldpreis wieder. Genau diese Panik oder genau diese Unsicherheit, diese Unruhe spiegelt der Goldpreis, läuft und läuft und läuft. Und natürlich zu meinem Erstaunen auch in Dimensionen, was ich vorher nicht so auf der Agenda hatte. Aber das ist, ich würde mittlerweile im Gold von einer Blasenbildung sprechen. Das sage ich klipp und klar. So, dann haben wir zum Beispiel diesen gnadenlosen Wipeout letzte Woche gesehen bei den Kryptos, aber bei den Altcoins aus der zweiten Reihe. Der Bitcoin, ja, das kennt man, dass der 20% lässt kurzfristig, das ist jetzt nichts Außergewöhnliches, aber die kleineren Coins und vor allen Dingen die älteren und die aus der zweiten Reihe, die hat es komplett ausgefegt. Also das war wirklich eine absolute Katastrophe. Da wurden 400 Milliarden einfach weggewischt, vernichtet. Und das sind Dinge, die einfach im Moment diese Unsicherheit und diese Unruhe widerspiegeln. Ich sehe es überhaupt nicht so. Und jetzt kommen wir zum Thema Allzeithochs, was Sie hier so schön ansprechen. Wir müssen bei allem, über was wir sprechen, auch bei Gold und auch beim Bitcoin, müssen wir den Dollar abdiskontieren. Der Dollar hat seit Anfang Jahr rund 15% an Wert eingebüßt. Das heißt, für die Amerikaner sind die Märkte auf dem Allzeithoch. Das ist vollkommen richtig. Für die Amerikaner ja. Für den Rest der Welt nicht. Das sind 15%. Das heißt, wir haben quasi, wenn Sie die Indizes sehen und Sie diskontieren es ab, ist es eine Nullrunde. So, und genau das Gleiche, auch im Gold müssen wir die Verluste abdiskontieren, also die Währungsverluste. Und auch beim Bitcoin und bei den anderen Kryptowährungen, die ja in Dollar gefixt werden, müssen wir diese Währungsverluste natürlich logischerweise dagegen rechnen. Und dann sind wir nicht auf den Allzeithochs gemessen an der Situation, wie wir sie haben.
Okay. Was heißt das jetzt für Ihre Anlagestrategie und die Stimmung Ihrer Kunden? Woher kommt diese düstere Stimmung eigentlich dann her?
Bevor wir nochmal auf die düstere Stimmung eingehen, lassen Sie uns nochmal ganz kurz anschauen, weil das hängt damit sehr eng zusammen, sorry für die Unterbrechung, Verzeihung. Warum und was hat die Indizes nach oben getrieben? Das waren einzig und alleine zwei Segmente. Diese KI-Technologie und dieser teilweise schon hysterische Hype und die Goldminen und die Edelmetallminen. Wir haben Silberminen, Platin-Titel, die sind nahezu explodiert. Und das hat die Indizes auf dieses Niveau überhaupt gehievt. Und wir haben eh schon eine sehr starke Gewichtung von Nvidia, Micron Technology und so weiter von diesen Titeln. Die sind eh schon sehr, sehr, sehr hoch gewichtet in diesem Index. Und das hat die Indizes nach oben gepusht. Es ist überhaupt nicht der ganze Markt gelaufen in den USA. Absolut nicht. Es waren nur diese zwei Segmente, die diesen Markt so befeuert haben. Und trotz dieser Gewinne und trotz dieser Allzeithochniveaus, ich wiederhole mich, das muss ich ganz klar sagen, muss man den Dollar abdiskontieren und dann ist es trotz des Hypes in diesen zwei Segmenten eine Nullrunde.
Ja, okay. Man kann sie auch drin lassen und dann vielleicht später verkaufen. Also haben wir neben einer Goldblase auf jeden Fall auch eine KI-Blase? Oder?
Nein.
Da gibt es ja gigantische Investitionen in diesem Bereich oder zu Recht?
Ja, wir müssen es diversifizieren. Das müssen wir ganz klar auseinanderhalten. Goldblase ja, KI-Blase jein. Wir stehen auch in der KI-Blase vor einer Bereinigung. Und mittlerweile haben wir tatsächlich auch in diesem Segment Schwergewichte. Viele, viele vergleichen es mit der Dotcom-Blase zum Ende des letzten Jahrhunderts. Nur war es damals so, und ich wiederhole mich nochmal, da war eine Firma, die Blumen fürs Internet versenden verpackt hat, mit einer Milliarde bewertet und hatten einen Umsatz von 20, 30, 50 Millionen. Und natürlich, wie gesagt, da war der Crash ja historisch und da war ein richtiger Wipeout. Jetzt ist es etwas anders. Dieser Anstieg im KI sind natürlich mittlerweile auf die Schwergewichte zurückzuführen, wie zum Beispiel Micron Technology, wie zum Beispiel Nvidia. Und das sind natürlich mittlerweile Blockbuster und das sind Titel, die liefern. Sie machen Gewinne. Da ist eine Menge Zukunftsfantasie eingepreist, das ist korrekt. Aber diese Einsatzmöglichkeiten von KI, und da ist jeder mit mir einer Meinung, die sind nahezu unbegrenzt. Und deswegen wird sich zeigen, ob diese Bewertung gerechtfertigt ist oder nicht. Aber auch dort wird es eine Bereinigung geben und diese kleinen Mitläufer, die dann mitlaufen und ebenfalls immense Gewinne gemacht haben oder immense Kursgewinne erzielt haben, das wird sich zeigen und auch da wird es eine Bereinigung geben. Aber da wird der Markt sehr stark diversifizieren und das steht uns bevor. Deswegen Goldblase ja, KI-Blase jein.
Okay. Nochmal zur düsteren Stimmung, das, was ich vorhin angesprochen habe. Lassen wir uns einfach zu sehr beeinflussen, also auch durch Medien?
Ja, ich bin dankbar für die Frage. Wir haben tatsächlich im Moment ein sehr, sehr starkes Availability-Bias-Verhalten beziehungsweise Verfügbarkeitsfehlverhalten. Natürlich sind die Medien, jetzt kommen natürlich die Crash-Propheten wieder zu Wort, so nach dem Motto, das Geld ist morgen nichts mehr wert. Wir stehen vor einem kompletten Umbruch. Da all diese Weltuntergangsszenarien, da kann ich wirklich alle Zuhörern nur davon warnen, sich dem anzuschließen. Dieses Gespräch und diese Themen sind so alt, wie das Geld alt ist. Und ich sage nicht, dass das System, was wir haben, dass das System perfekt ist. Bei weitem, weitem nicht. Aber gehen wir mal und blicken in die Geschichte und Sie wissen genau, dass ich sage, es gab zwei Situationen, wo es wirklich sehr brenzlig war. Das war Lehman-Kollaps. Weil da war tatsächlich das System auf dem Prüfstand und Anfang Corona. Bei Lehman war es einfach die Dimension des Ganzen, weil man nicht wusste, wie groß die Schockwellen sind und wie groß der Dominoeffekt ist. Und beim Corona wussten wir nicht den Ausgang. Wir wussten nicht, wo ist eine Lösung, wo ist ein Lichtlein, was irgendwo wieder gezündet wird und dass wir wieder zur Normalität zurückkommen. Ja, und was ist in beiden Fällen passiert? Es kamen die Notenbanken und haben das System gerettet. Nicht, weil sie es toll fanden, nicht, weil es makellos und perfekt ist, sondern weil es schlichtweg keine Alternative gibt. Sollen wir ab morgen mit Muscheln bezahlen? Also das ist genau das, was in der Natur der Sache liegt, dass man manchmal vor lauter Bäumen den Wald nicht sieht, dass man sich sagen muss, ja, und was ist denn dann danach? Was wäre denn die Alternative zu diesem System, was wir kennen? Wir kennen Systeme, die wie Sozialismus, Kommunismus, diese Systeme haben nicht funktioniert. Und sie funktionieren heute noch nicht und sie werden auch niemals funktionieren, weil sie komplett auf unnatürlichen wirtschaftlichen Tatsachen und Begebenheiten basieren. Und das ist genau das, was wir sehen und das ist auch das, was die Menschen verängstigt, diese gesamte politische Instabilität und Unruhe in Europa und ja, speziell in Deutschland. Ich meine, Sie wissen, dass ich mich mit meinen politischen Meinungen wirklich sehr, sehr stark zurückhalte, aber wenn ich mir bedenke, dass 60% der Deutschen sich unwohl fühlen, wenn sie ihre Meinung frei äußern, ja, dann ist es für mich hochgradig bedenklich. Und wenn sie sagen, wir haben ein unkontrolliertes Problem bei der Einwanderung oder wir haben ein Riesenproblem bei der Infrastruktur oder bei der Digitalisierung oder beim Bildungsstand und solche Dinge, ja, dann ist man rechtsradikal. Wenn aber von links es heißt, dass Millionäre aufgehängt werden sollen und wenn Frau Reichenick sagt im öffentlichen Fernsehen, dass die großen Immobiliengesellschaften enteignet werden sollen und verstaatlicht werden sollen, ja, dann sind das für mich tatsächlich nahezu schon Aufrufe zu Straftaten. Und das ist dann in Ordnung, das ist dann nicht radikal. Und da habe ich einfach mal ganz, ganz große Mühe mit. Und das macht den Menschen Angst, das drückt auf die Stimmung logischerweise. Lokomotive Deutschland stottert nicht, sondern sie steht still. Und das natürlich logischerweise als Zugpferd Europas trägt das zu dieser gesamten Stimmung dazu. Und in der Schweiz muss man ganz einfach sagen, dass wir schauen natürlich viel, viel mehr zum großen Bruder nach Deutschland als umgekehrt. Und natürlich nehmen wir das hier mit großer, ich bin Deutscher, das wissen Sie. Und das Schicksal des Landes ist mir, weiß Gott, nicht egal. Und trotzdem ist es aber so, dass ich natürlich doppelt dahin schaue, aber alle Schweizer schauen dahin, weil einfach diese Verflechtung der Infrastrukturen und auch der Wirtschaft sehr, sehr groß ist.
Vielen Dank für Ihre klaren Worte. Kommen wir zu unserem Börsenradio Halinka Echtgelddepot. Also Start war am 8.8.2019, also weit vor Corona. Mit einer Startsumme von 25.000 Euro ist quasi so eine Art Aktienspardepot. Jeden Monat werden vorläufig nochmal 1.000 Euro als Sparplan einbezahlt ins Depot. Ziel ist es zu prüfen, ja, wie weit kommen wir denn mit so einer Strategie in 2, 3, 5 Jahren? Jetzt haben wir diese 5 Jahre ja langsam schon längst überschritten. Das Geld kommt vom Börsenradio, das ist ein Echtgelddepot und die Kauf- und Verkaufentscheidungen trifft Herr Linker mit seinem Team. Wie weit sind wir denn jetzt gekommen? Wo stehen wir denn am 16.10.2025?
Also wir schnuppern an den 150.000, wenn wir die Depotwertigkeit sehen und das etwas Cash, was ich bewusst, kommen wir gleich dazu, noch habe stehen lassen, dann sind wir so ziemlich genau bei 149.200. Und da ist natürlich immer die Performance-Berechnung, da es ein Sparprogramm ist, kann man natürlich nicht sagen, ja, das sind jetzt etwa 60%, irgendwie das Ganze geteilt durch 5 Jahre, also 12% pro Jahr. So kann man es nicht betrachten, weil natürlich die Zuflüsse immer gewichtet werden müssen. Aber eine Sache muss man ganz klar sagen und feststellen, dass auch wir deutlich, deutlich höher wären, auch ohne die Problematik des US-Dollars. Wir sehen es ja an Nvidia, an den Tech-Titeln, die wir drin haben. Die sind natürlich die Drücken und da haben wir große Positionen. Also wenn der Dollar sich erholt, wird das auch das Börsenradio-Depot nach oben, massiv nach oben pushen. Und ich bin auch nicht unzufrieden, aber ich hoffe das Börsenradio auch nicht. Aber nichtsdestotrotz ist es so, dass ich sage, auch da ist der Dollar ein ganz großer, ganz, ganz großer Punkt. Und man sieht ja logischerweise dann auch, wie die brutale Auswirkung der Währung auf die Performance sich niederspiegeln kann. Wobei ich natürlich einräume, dass wir noch niemals in der Geschichte einen Absturz innerhalb dieser kurzen Zeit von 15% hatten. Das muss man auch ganz klar sagen. Weil wir sprechen ja immerhin über den Dollar, über die Leitwährung Nummer 1 weltweit. Und wenn wir bedenken, dass wir immer noch 62% der gesamten globalen Devisenreserven in Dollar haben, ja, dann müssen wir auch nicht darüber diskutieren, ob die Leitfunktion des Dollars kurzfristig oder mittelfristig in Frage gestellt wird.
Ja, stellen wir das Depot mal ein bisschen vor, suchen uns drei Aktien raus, besonders aus der Schweiz. Ich nenne einfach mal ein paar Namen, die sowieso schon drin sind. Also Swiss Re, Swiss Life, Amazon, Hannover Rück, Mastercard, VAT Group, Alphabet, BYD, Apple und Nvidia. Sie haben jetzt auch Baloise drin, Baloise Holding. Warum haben Sie die mit reingenommen?
Also, da das Ganze ja einen sehr komplexen Zusammenhang hat, muss ich etwas ausholen. Die Versicherer sind in der Schweiz sehr, sehr gut gelaufen. Baloise ist eine der größten Schweizer Versicherungen. Jetzt haben wir natürlich einen riesen Glücksfall gehabt, dass zwei sehr große heiraten. Das ist die Basler, die Baloise-Versicherung und die Helvetia, die helvetische Versicherung. Das gab viel Fantasie, diese Fusion ist durch, die wird jetzt über die Bühne gebracht. Basler ist sehr stabil und wir haben sie eigentlich gar nicht so gekauft aufgrund des Wachstumspotenzials, sondern aufgrund der Dividendenstärke. Und in der Schweiz ist es einfach so, dass der Euro jetzt im Moment gerade mit dem Allzeittief zum Schweizer Franken kämpft. Wir haben die Marke von 93 unterschritten, sind bei 92, paar gequetschte. Wenn man sich vorstellt, dass nach Einführung des Euros bei 1,60 wir jetzt kurz auf 1,80 geschossen sind, dann hat sich der Euro in den letzten 20 Jahren genau halbiert. Man muss sich das mal vorstellen. Und das ist natürlich eine brachiale Bewegung und die wirkt sich auch auf die Performances aus. Das heißt, erstens Stabilität Schweizer Franken, das war die erste Entscheidungsgrundlage. Zweitens, das Unternehmen ist operativ unterwegs, sehr, sehr erfolgreich. Das Dividendenwachstum ist intakt und natürlich befeuert durch die Fantasie der Fusion zwischen Basler Versicherung und zwischen der helvetischen Versicherung. Daumen hoch und es bleibt eine absolute Stammposition.
Auch mit dabei Lonza Group. Was macht Lonza?
Also Lonza ist ein Chemie-Gigant und extrem wichtig für die Zulieferung für die Pharmabranche. Und Lonza hat, ich sage das mal auf Deutsch gesagt, einen auf die Nase bekommen. Also wenn ich in der Chemie in der Schweiz verankert sein will und dort investieren will, dann ist Lonza für mich ein Basisinvestment. Lonza hat die Problematik Trump deutlich zu spüren bekommen, weil Pharma ist in den USA umstritten. Ich hatte, glaube ich, letztes Mal beim Gespräch mit Ihnen haben wir darüber gesprochen, dass Trump die hohen Preise, was Pharmaprodukte angeht, verteufelt. Da muss man ganz einfach sagen, dass die Vertriebswege in Amerika komplett anders sind. Also man kann es nicht nur auf die Preise und auf die bösen Konzerne, das ist nicht der Fall, sondern wir haben tatsächlich in Amerika durch das Vertriebssystem 2-3 Zwischenstationen, wo kräftig verdient wird. So, aber nichtsdestotrotz, Lonza hat natürlich aufgrund der Zollproblematik einen auf die Mütze bekommen. Man vergisst aber, dass sehr viele Schweizer Unternehmen, das beste Beispiel ist Sika. Sika hat ebenfalls einen auf die Nase bekommen und das ist ein Primus der Branche. Was Baukleber angeht, sind die weltweit absoluter unangefochtener Marktführer und sie sind auch verprügelt worden aufgrund des Zollstreits zwischen der Schweiz und den USA. Und Geberit als Pendant dazu ist nicht so verprügelt worden. Beide Unternehmen stellen den gesamten Bedarf für den amerikanischen Markt in den USA her. Von daher haben sie mit den Zöllen überhaupt nichts zu tun, wurden aber, wie gesagt, in die Sippenhaftung genommen. Wieder das Beispiel, Medien, Verfügbarkeit, oh, Zölle, bla, ich verkaufe, ohne dahinter zu schauen, was da wirklich dahinter steckt. Und deswegen ist Lonza für mich immer noch ein absoluter Kauf, weil... Also wenn wir sie nicht hätten, würde ich sie kaufen und für die neuen Depots kaufe ich sie auch. Weil ich glaube, es kommt zu einer Entspannung zwischen der Schweiz und zwischen Trump. Es gab natürlich dort einen ganz schlechten Start und das wurde hier sehr, sehr stark umstritten. Frau Keller-Sutter, unsere Präsidentin, ist kläglich gescheitert bei den Verhandlungen mit Trump. Es gab Kritik, massive Kritik. Aber ich denke, dass es für die Schweiz, und hier versteht man eben noch, was Mittelstand wert ist, und dass unbedingt dort weiter angeknüpft werden soll, dass diese Lösung herkommen muss, ist jedem eigentlich klar. Deswegen Lonza weiterhin ein ganz klarer Kauf. Und sowieso, wie gesagt, als Basisinvestment im Chemiesektor in der Schweiz sehr, sehr, sehr wichtig für die Pharmaindustrie. Undenkbar, also nicht wegzudenken. Natürlich, logischerweise werden wir sie behalten.
Und wie geht's dann der Ems Chemie?
Die Ems Chemie, dort ist das Problem etwas anders. Das China-Geschäft ist ein Problem und sie machen Hochleistungsverbundstoffe, also Plastik, Polymere hauptsächlich. Das beste Beispiel immer ist, fahren Sie Ski, Herr Heinrich?
Ich komme kaum dazu. Ich habe welche, ich würde gerne mal öfters fahren, ja. Ja,
gut,
ja.
Also ihre Skischuhe würde es ohne Ems Chemie nicht geben. Das zum Beispiel. Und sie beliefern auch die Autoindustrie. Autoindustrie schwächelt und dort ist das Problem. Ems ist extrem abhängig. Und jetzt kommen wir wieder zu dem anderen Problem, weil man sieht ja, dass vorher, was ich immer so ausführlich erzähle, wie das in einem totalen Kausalzusammenhang steht mit den Titeln, die wir haben, bei Ems ist der Schweizer Franken verheerend, weil Ems ist ein absolut auf Export orientiertes Unternehmen und dort ist der Schweizer Franken natürlich eine absolute Katastrophe. Man muss sowieso der Schweizer Wirtschaft ein Kränzchen winden durch die Flexibilität, weil sie immer wieder mit dem steigenden Schweizer Franken ein Problem haben. Das muss man natürlich kompensieren. Jetzt kommt die Zollproblematik dazu. Also das ist schon großes Kino, was da geleistet wird und für Ems ist einfach der Schweizer Franken ein Gift. Und man schaut sehnsüchtig auf die Nationalbank. Und jetzt komme ich wieder noch, schlag die Brücke zu den Zinsen. Wir sind ja in der Schweiz bei Null. Die Stimmen sind geteilter Meinung, ob wir wieder Negativzinsen bekommen oder nicht. Aber auch da muss ich mich fragen, was haben wir für eine Alternative? Wie kann man auch überhaupt, ich rede nicht von Schwächen, von Schwächen kann überhaupt gar nicht die Rede sein, aber zumindest einen weiteren Anstieg des Franken verhindern. Und das geht meiner Meinung nach nur durch die Negativzinsen, weil durch die Interventionen der SNB, also der Schweizerischen Nationalbank, da sind die Erfolge ja recht überschaubar. Das heißt, es wird der Nationalbank nicht viel übrig bleiben, als wieder ins Negative zu gehen, um die Strafzinsen einzuführen.
Ja, wie das geht, das haben die Notenbanken ja alle schon mal gelernt. Herr Linker, ich danke Ihnen. Danke für Ihre Strategien, für Ihre Einblicke und auch fürs Einblick ins Depot. Merci.
Jederzeit herzlich gerne und ich bedanke mich bei den Zuhörern für Ihre Aufmerksamkeit.
Börsenradio Network AG. Die Expertenmeinung.